Dieses letzte Lied, das wir da miteinander singen dürften, habe ich zwar auswendig gelernt, aber wenn ich dann so viele Leute vor mir habe und sehe, überhaupt, wenn das noch beeindruckende Persönlichkeiten sind, dann kann schon eine kleine Unsicherheit nicht bei mir auftreten, aber ich bin dann doch nicht ganz so unbefangen, wie ich das bin, wenn ich allein bin. Deshalb habe ich jetzt das Liederbuch mitgenommen und will noch einmal einen oder zwei Vers in unsere Erinnerung rufen. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ich habe eine sehr kleine Wohnung, kein Gästezimmer. Gerne hätte ich als schon Leute eingeladen und mit dem Übernachten geht das dann nicht, so ist das nicht so praktisch. Aber ich war schon in sehr viele schöne Wohnungen, ganz ohne Neid. Wenn jemand eine schöne Wohnung und ein herrliches Haus hat, kann ich mich von Herzen mitfreuen. Aber ich denke doch, wenn ich dann die Wohnung im Himmel habe, dass auch ein Gästezimmer da sein wird. Und wenn ihr lieb und nett seid zu mir, dann werde ich euch dort einladen. Aber nicht ganz uneigennützig, ich will dann von dir auch eingeladen werden. Und in meiner Wohnung und in deiner Wohnung werden wir dann den Herrn Jesus preisen. Wir werden über die alte Erdenzeit reden, über all das Leid, das wir durchgemacht haben, all die Schnitte, alles das, was wehgetan hat, werden wir rückblickend betrachten und werden bekennen müssen. Herr, du hast alles wohlgemacht. Und wir haben jede Menge Fehler gemacht, aber du hast keine Fehler gemacht. In deiner Wohnung und in meiner Wohnung, da werden wir den Heiland rühmen und preisen. Und die Ehre Gottes wird da sein, die Gegenwart Gottes. Eine ganz unbeschwerte, unbelastete Atmosphäre werden wir da haben. Das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn frei von weh, ihr älteren Schwester, frei von weh, ich sein Angesicht sehe. Es gibt Schmerzen am Körper und es gibt Schmerzen in der Seele. Auch unser armer Geist ist manchmal mit Sorgen gequält und geplagt. Aber dort wird Herrlichkeit sein. Aber wir werden uns nicht immer in die Wohnungen verkriechen. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und da habe ich jetzt schon was hier, nicht erst vor dem Throne Gottes. Freude am Herrn Jesus, Freude und Friede von ihm. Je einfältiger wir das praktizieren, liebe Geschwister, wie einfältiger wir das nehmen, umso realer besitzen wir Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ihr dürft mir glauben, das ist sehr gesund für Geist, Seele und Leib. Nun habe ich ein Wort auf meinem Herzen, das läuft auf einer Kassette schon ziemlich herum. Aber das soll mich nicht abhalten, noch einmal darüber zu reden. Wenn jemand die Kassette gehört hat, das ist der Lebensbaum, ist das. Der Baum des Lebens, was er für Bedeutung hat und welche Zusammenhänge der Baum des Lebens im Paradiese mit uns hat. Ich kann natürlich, weil ich ja meine Predigten nicht ablese, ganz frei spreche, nicht wortwörtlich, aber strukturmäßig, sinngemäß ist das schon gleich. Und jetzt solltet ihr auch noch einen schwäbischen Begriff lernen. Die Schwaben, die sagen, doppelt gnäht, hebt gut. Also eine doppelte Naht hat, die hält dann besser. Und wenn ihr es noch einmal hört, und vielleicht noch einmal und noch einmal, ihr dürft es so lange hören, bis das so geworden ist, wie der Heiland uns verspricht. Aber um einmal an den Lebensbaum herantreten zu können und begreifen zu können, was das ist, brauchen wir gewisse Vorbereitungen, gewisse Schulungen brauchen wir, Führungen. Es sind nötig. Unterweisungen vom Worte Gottes sind nötig. Und als Unterweisung für diesen heutigen Abend greife ich aus der Bibel den Text in Offenbarung Kapitel 2 von Vers 1 bis 7. Ein kurzer Bibelabschnitt. Aber der ist so gewaltig und beeindruckend für mich, dass ich immer sehr bewegt bin darüber. Da heißt es dem Engel der Gemeinde in Ephesus, schreibe: So spricht der, welcher die sieben Sterne fest in seiner rechten Hand hält und der inmitten der sieben goldenen Leuchten einhergeht. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein standhaftes Ausharren und weiß, dass du die Böse nicht zu ertragen vermagst. Du hast auch die geprüft, welche sich für Apostel ausgeben, ohne es zu sein, und hast Lügner in ihnen erkannt. Auch standhaftes Ausharren besitzest du und hast du meines Namens willen schwere Lasten getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe an dir auszusetzen, dass du deine erste Liebe aufgegeben hast. Denke also daran, von welcher Höhe du herabgefallen bist, und gehe in dich und tue die ersten Werke wieder. Sonst werde ich über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle rücken, wenn du nicht in dich gehst. Doch das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch mir verhasst sind. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und jetzt, das wollen wir aber sehr gut speichern, was jetzt kommt. Wer da überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baume des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Um einmal in die Wohnung hineinziehen zu dürfen, von denen Jesus gesagt hat, ich gehe hin, natürlich über das Kreuz von Golgatha. Dort hat er die Miete bezahlt, für alle Ewigkeiten, damit unser Wohnrecht, unser Bürgerrecht für alle Ewigkeiten garantiert wäre und wir keine Asylanten mehr seien, nie mehr hin und her gestoßen würden. Dafür hat er bezahlt, dieses Bürgerrecht, dieses Heimatrecht hat er uns erworben. Um in diese Wohnungen dort eingehen zu können, um die Umgangsformen dort zu begreifen und zu verstehen, die in der Himmelswelt nötig sind. Um an diese feine, gute, friedliche, harmonische Atmosphäre sich anpassen zu können, benötigen wir hier Unterweisungen, Führungen und Belehrungen. Und dazu haben wir das Wort Gottes und von Gott beauftragte Diener. Ein Diener Gottes hat Fehler und Gebrechen. Er ist auch dem Altersprozess unterworfen. Es geht nicht jedem so wie dem Mose und den Leuten in der Wüste. Der hatte sein Augenlicht, die Kraft seines Augenlichtes war bis ans Ende klar geblieben, fest geblieben. Aber hier haben wir unter Alterungsprozesse, unter Zerfallerscheinung zu leiden. Und das alles benutzt unser Gott, damit wir erzogen werden. Es ist saubere biblische Unterweisung nötig, um das Ziel zu erlangen. Ich beginne gleich mit dieser Lektüre hier. Dem Engel der Gemeinde, dem Boten der Gemeinde, der die Verantwortung hat über die Gemeinde Ephesus, deren Charakter ich dann gleich anschließend beschreiben will, diesem Boten hat der Herr Jesus die Verantwortung auferlegt. Leider, leider haben wir so wenig Ahnung und Einblicke über die Dienste und Funktionalität der Engel. Was sind die Engel? Dienende Geistwesen, nicht mit einem leiblichen, fleischlichen Körper belastet und behaftet. Sie sehen allezeit das Antlitz des Vaters im Himmel. Und ein Engel weiß nicht, was Erlösung ist. Er weiß nicht, was Sündenvergebung ist. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei, ich bin frei. Ich bin ein Mann, der weiß, was Sünde ist. Er weiß, welche Schäden, welches Unheil die Sünde ausrichten kann. Aber Lob und Dank bin ich auch ein Mann, der weiß, wie das ist, wenn die Sünde im Leben gebrochen wurde. Wenn die Sünde entmachtet wurde. Wenn die Gnade mächtiger geworden ist. Die Vergebung des Heilandes mächtiger geworden ist. So mächtig geworden ist, dass man nicht anders kann, als allen Menschen in der Umgebung auch von Herzen zu vergeben. Ein Engel weiß das nicht. Dennoch hat ein Engel Funktionen und Aufgaben, liebe Geschwister, nach der Anordnung unseres ewigen Gottes. Sie arbeiten mit, wenn das Evangelium, ohne dass sie selbst erlöst sind, getätigt wird. Ich will nur auf die Apostelgeschichte hinweisen. Auf den Philippus möchte ich hinweisen. Auf die Befreiung des Petrus möchte ich hinweisen. Die Engel Gottes arbeiten nach der Anordnung ihres Vaters im Himmel. Ein Engel Gottes weiß zu unterscheiden, was ist nicht von Gott und was will Gott und was lässt er zu. Es gibt vieles, das will Gott hier nicht auf der Erde, aber er muss es. Wegen seinen ewigen Gerechtigkeitsprinzipien selbst der Finsternismacht gegenüber zulassen. Wer das nicht verstehen kann, der möge bitte doch einmal den Hiob lesen. Dann bekommt er Einblicke in diese Dinge. Und wenn jemand verantwortlich ist, ob er ein Mensch ist und Verantwortung trägt, braucht er Unterscheidungsvermögen und hat Unterstützung von der himmlischen Welt her. Der Apostel Paulus konnte bei seinem Dienst am Evangelium bestätigen und sagen, in dieser Nacht ist bei mir gestanden der Engel des Herrn. Ein beauftragter Mensch, egal in welchem Dienst er steht, kriegt Unterstützung vom Himmel. Und so stehen auch dienende Geistwesen bei der Prägung und Zubereitung der Gemeinde Jesu zur Verfügung. Dass es da nicht immer so reibungslos abgeht, auch in diesem atmosphärischen Bereich, das wissen wir. Das wissen wir von Daniel. Das war ein Beter. Und was das für ein Beter war? Ein anhaltender Beter. Der hat sich durch Rückschläge aus der realen Welt nicht abhalten lassen. Und der Engel hat sich noch quasi bei ihm entschuldigt und hat gesagt, ich wurde losgeschickt. Gleich als du ernstlich angefangen hattest zu beten. Doch es gab auch Widerstand, der überwunden werden musste. Und es ist gut, ich sage das so, wie ich es verstehe mit meinen Worten. Und Daniel, es ist sehr, sehr gut, dass du nicht aufgehört hast zu beten. Und jetzt bin ich, 3x7, kann nur Zulassung Gottes gewesen sein. 3x7, 21 Tage mit Verspätung. Hilft er nicht zu jeder Frist, hilft er doch, wenn es nötig ist. Wir sollten auch so Durchhaltebeter werden und sollten es Gott zutrauen, dass ihm Kräfte und Mächte und Himmelswesen zur Verfügung stehen, um seinen Plan zu verwirklichen. Und wenn unsere Gebete und unsere Bitten im Plane Gottes liegen, wie bei Daniel, dann gibt's Probleme, aber der Sieg kommt. Ich will das nur deshalb andeuten, weil hier geschrieben steht, dem Engel der Gemeinde, der verantwortlich ist, in Ephesus. Jetzt mache ich wieder einen Halt. Der Name Ephesus bedeutet in unsere Sprache übersetzt, die Liebliche. Man kann auch formulieren, die Geliebte. Jede Gemeinde, die hier aufgezählt wird, hat eine originelle Prägung. Im alten Israel, da gab es 12 Stämme, die waren prägungsmäßig, charakterlich unterschiedlich, aber zu einer Einheit zusammengebracht. Sie waren verheißungsmäßig, berufungsmäßig auch unterschieden. Im Neuen Testament werden uns 7 Gemeinden vorgestellt zum Lernen. Und die hatten auch verschiedene Prägung. Und die hat der Herr Jesus aus Vorderasien heraus erwählt, bitte der auferstandene Christus, weil er dort haargenau die Verhältnisse vorgefunden hat, die er als Belehrung auch für uns geben möchte. Jetzt werden vielleicht nicht alle mit mir gehen in meinen folgenden Erläuterungen, aber ich sage es trotzdem, weil die Zeit dafür da ist. Ein Christ, der in Ephesus-Milieu wohnt, hat eine etwas andere Prägung, andere Berufung, andere Aufgabentätigkeit als einer, der in Smyrna wohnt. Ein Smyrna-Christ hat auch ganz andere Probleme zu überwinden als ein Ephesus-Christ. Ein Pergamon-geprägtes Gotteskind ist wieder ganz anders. Das ist die Vielfalt in der wunderbaren, herrlichen Einheit unseres Gottes. Dort gibt's nicht absolute Gleichschaltung. Denn der Hiob, der war ganz anders als der Daniel. Und der David, der war auch wieder ganz anders als der Salomo. Und wieder anders war der Henoch und der Noah und der Abraham. Aber alles von Gott geprägte Leute in ihrer Lage, in ihrer Situation. Sie hatten die Gnade, ihren Gott zu verherrlichen und groß zu machen. Ich habe schon gebetet. Herr Jesus, lass mich nicht die Kopie irgendeiner Konfession sein. Hilf mir doch, Herr Jesus, dass ich das werden kann, was du willst. Hilf mir, dass ich eine Ziele anstrebe, die wie ich mir das vorstelle. Denn des Herrn Rat, der ist wunderbar. Und er führt es ganz, ganz herrlich hinaus. Geschwister, wir haben wieder eine sehr wichtige Lektion heute Abend. Aus der Bibel, dem letzten Buch der Bibel heraus. Also ein Ephesus-Christ ist der, der in der Liebe ist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und die ersten Christen in der Gemeinde, die durften das erleben, dass die Liebe Gottes ganz massiv, sauber und rein durch den Heiligen Geist in sie hineingeschüttet wurde. Die Folge davon war, dass keiner von seinem Besitz nichts her hätte geben können. Nein, die haben alles hergegeben. Sie hielten alle Dinge gemein. Aber nicht um die Schmarotzer zu befriedigen, das betone ich auch. Sie gaben einem jedem, nach dem ihm wirklich Not gewesen ist. Und wie hat die Umgebung über diese Sache gesagt, die vom Himmel her geschehen war, nachdem die Liebe Gottes so in die Herzen gegossen war, dass man seinen Besitz nicht für wichtiger gehalten hat als die Sache Jesu Christi? Siehe, wie haben sie sich so lieb untereinander. In unserer Zeit habe ich Verhältnisse angetroffen, dass sich zwei gegnerische Parteien, fromme Parteien, auf der Straße geohrfeigt haben. Was mussten die Leute davon sagen? Ich kenne andere Fälle, die führen Prozesse gegeneinander. Die Leute wohnen nicht in Ephesus. Und wenn du zankst und streitest mit deinen Brüdern, dann bist du kein Ephesus-Christ. Aber in dieser Gemeinde, wo so viel Gutes gewirkt werden konnte, denn Jesus beschreibt sie. Und so wie Jesus das beurteilt, nehme ich das bedingungslos an, liebe Geschwister. Da gibt's bei mir kein Wenn und Aber. Da gab's trotzdem irgendwie eine kleine Negativentwicklung, die er aber nicht böse, nicht wie ein Pharisäer herausgreift, sondern nur liebevoll davor warnt. Und er sagt, kehre wieder zurück, geh wieder in die Liebe zurück, zu deinem Wohl und zum Wohle deiner Gemeinde, deiner Umgebung. Aber jetzt die Charakterisierung Jesu dieser Leute, die in Ephesus wohnten. Die Ephesus-Gemeinde. Die Gemeinde der Liebe Gottes. Die Geliebten Gottes, wird in der Bibel einmal gesagt. Jesus sagt, so spricht der, der die sieben Sterne fest in seiner rechten Hand hält. Wichtig für mich, wie sich der Herr Jesus diesen Leuten der Liebe gegenüber vorstellt. So spricht er, der die sieben Sterne, und was sind das? Sieben Boten, sieben Engel. Und der Herr Jesus hat die Boten auch hier auf dieser Erde, denen Engel zugeteilt werden, wenn sie wirklich am Reiche Gottes arbeiten. Das setze ich voraus. Nicht ihre Pläne und Ideen verwirklichen. Wenn sie sich den Plänen und dem Ratschluss Gottes zur Verfügung stellen und sagen, hier hast du mich, Herr Jesus, ich bin dein Knecht. Und diese Leute, die Botenfunktion haben, ob in der unsichtbaren Welt oder auch hier auf dieser Erde. Bitte, was ich lehre, das lehre ich fest und klar und deutlich und mit Überzeugung. Ich weiß, dass es verschiedene Lehren gibt und Betonungen gibt, auch Aufgaben und Prägungen. Es gibt Bewegungen, es gibt Hauskreise, es gibt Gemeinden. Das kann ich nicht berücksichtigen. Ich muss jetzt so lehren, wie die Schrift und wie die Inspiration, die Gegenwart Gottes mich leitet. Jeder Bote Gottes, wenn er im Auftrag Gottes steht, hat ihn Jesus fest in welcher Hand? In seiner rechten Hand. Und was sagt die Bibel von der rechten Hand Gottes? Die Rechte des Herrn ist erhöht. Und die Rechte des Herrn, Lob und Dank, behält den Sieg. Was haben die Boten Gottes in der rechten Hand Jesu? Erhöhung. Sie müssen höher gestellt werden. Wenn ich anderen dienen möchte, dann muss ich von Jesus, von aller Vergänglichkeit, von allen Erdenzwist erhöht werden. Ich wohne auf dem Berge, der in reinen Lüften liegt. Und ich trinke von der Quelle, die nimmermehr versiegt. Und da ist noch etwas. Der Sieg ist in der... Sie leben vom Sieg Jesu Christi. Ein Bote, ein Beauftragter der Ewigkeit, wenn er wirklich ein Beauftragter ist, lebt er im Sieg Jesu Christi. Noch etwas habe ich herausgefunden. Was ist dann noch in der rechten Hand und in der linken des Herrn Jesu? Die Wundmale, die Nägel ihm geschlagen haben. Und ein Bote Gottes darf seine Dienste nur versehen im Zusammenhang, in der Verbindung mit der Nägelmale, mit dem gekreuzigten Christus, in der Gnade des gekreuzigten Christus. Also das sind gewaltige Aussagen. Unser Fehler ist, wir huschen lesensmäßig darüber weg. Wir haben noch nicht genug Zeit, in der Bibel zu lesen und zu forschen. Also die Gemeinde zu Ephesus, der stellt sich der Jesus so vor, der die sieben Sterne fest in seiner rechten Hand hat. Über Sterne wäre auch noch kurz etwas zu sagen. Was sagt der Daniel? Und die so viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie des Himmels Glanz, wie die Sterne ewiglich. Mein Wunsch ist es, bitte meine lieben Zuhörer, versteht es doch, mein Verlangen und mein Wunsch ist es, in der rechten Hand meines Herrn zu sein, im Sieg Jesu Christi zu stehen und über den nichtigen Parteienzank und die Lehrdifferenzen doch hoch erhaben zu sein. Und dann will ich alle meine Geschwister, zwischen denen der Herr Jesus und mir Vertrauen bewirkt, denen ich seelsorgerlich dienen darf, sie doch durch die Wundmale Jesu sehen und betrachten darf. Noch eins wird gesagt. Der inmitten der sieben goldenen Leuchten einhergeht, 7, eine wunderbare Zahl, deutet auf die Vollkommenheit hin, auf die gesamtvollkommene Gemeinde. 7 auserwählt, um die vielfache Prägung der zur Gemeinde, einen Gemeinde gerufenen Leute beschreiben zu können. Und er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Es bewegt mich so sehr, liebe Geschwister, wenn ich an das Lied denke. Du deiner Kinder gekrönetes Haupt, zeigst ohne Hülle dich jedem, der glaubt. Wandelst im Kreise der Deinen all hier, dass jeder dich selig nahe verspürt. Und ich muss euch eingestehen, meine liebe Geschwister, ich habe viel Gemeindeerfahrungen. Und nicht nur von einer. Ich habe jakobianisch geprägte Christen kennengelernt, apollisch geprägte Christen, paulinische Christen, käfische Christen. Und da sind schon noch Unterschiede da. Und die bleiben zum Teil auch. Alles waren Diener Gottes, liebe Geschwister. Ich habe solche Gegengesetze gefunden, dass ich einmal davongelaufen bin. Mit Mühe hat mich der Herr Jesus zurückgeholt, von der Gemeinde weggelaufen. In mir hat sich so der Gedanke und der Begriff festgesetzt, Herr Jesus, was hast du da für einen Haufen beieinander? Welche Gegensätze sind das? Wenn man da genauer noch hinschaut und Einblicke bekommt beim Einzelnen, das ist wirklich zum Davonlaufen. Aber er hat mir gesagt, du bist kein Haar besser. Das, was nichts ist, habe ich erwählt. Du musst die Gemeinde einmal mit den Augen angucken, wie ich sie angucke. Nicht mit einem menschlich-irdischen Maßstab. Du musst sie so sehen können, wie sie einmal sein wird. Und jetzt heißt es hier, die bestehen aus Gold, aus geläutertem Gold. Immer wenn ich jetzt in eine Gemeinde komme und da einen Dienst versehe, da rieche ich schon manchmal das Menschliche. Da sind kaum 4, 5 Worte gesprochen, da kommt schon so eine atmosphärische, also so ein irdischer, atmosphärischer Schwall auf mich zu. Da sage ich, jetzt hilf mir, Herr Jesus, dass ich die Gemeinde nicht so angucke, wie ich meine, sie zu sehen. Oder wie man sie mir jetzt beschreiben möchte. Ich habe schon interessante Beschreibungen von der Gemeinde bekommen. Da war ein lieber Bruder, der hat mich für eine Woche eingeladen zur Bibelwoche in die Gemeinde. Und dann ist er von der Arbeit zu Hause geblieben. Und dann hat er mir von morgens bis abends ununterbrochen über jedes Glied in der Gemeinde Informationen gegeben. Ich bat ihn, bitte, das brauche ich nicht, ich bete. Und ich weiß, was ich zu sagen habe. Ich fühle das heraus. Bitte gib dir nicht diese Mühe. Der war aber nicht zu bremsen. Ich war erschlagen. Ich war vor 5 Minuten Pausen, die ich bekam, war ich dankbar. Der hatte ein fertiges Bild über jeden Einzelnen. Und wenn ich dem das alles abgenommen hätte, wäre ich am ersten Tag, hätte ich mich rumgedreht und wäre davongelaufen. Dabei war die Gemeinde ihm noch anvertraut. Jetzt bin ich so froh, dass ich auf Jesus hören kann. Der vergleicht die Gemeinde mit Leuchtern aus reinem Gold. Goldprozess, Läuterungsprozesse. Und ich bin so dankbar und froh und laufe deshalb nicht weg, weil der Herr Jesus mir ein ewiges Gemeindebild gegeben hat. Und Lob und Dank, er geht einher mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Und Geschwister, bitte, bitte, bedenken wir doch, schon wo 2 oder 3 beisammen sind, in seinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So ist der Heiland jetzt hier. Ich muss diese Dinge lehren, Geschwister. Die Entwicklung der Gemeinde geht in die Vollendung hinein. Das soll aber nicht bedeuten, dass wir die Letzten, die sich noch rufen lassen, nicht herbeirufen lassen. Das will Gott alles leiten. Also er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Und jetzt beschreibt er die Gemeinde. Ich kenne deine Werke, Ach, das ist so schön, wenn man für Jesus etwas tut. Wie viele Stunden opfern wir für unsere Häuser, für unsere Garderobe, um unserem Leib Gutes zu tun. Wie schöne Autos kaufen wir uns, wie gute Autos kaufen wir uns. Ich auch. Wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Geld wenden wir auf? Besonders wir im Westen. Wie viel arbeiten wir, um unseren Wohlstand uns zu finanzieren? Welche Vergnügungen und Genüsse erlauben auch wir fromme Leute? Bitte, das ist kein Vorwurf, liebe Geschwister. Ich sage das nur so zum Vergleich. Wie viel Zeit, wie viel psychische Kräfte, wie viel Mittel stelle ich aus Liebe meinem Herrn zur Verfügung? Die Leute, die die Liebe Gottes empfangen hatten, die in der Liebe Gottes wohnten, in Ephesus wohnten, liebe Geschwister, die hatten Werke, die hatten Zeit und Kraft und Geld für ihren Gott. Bitte niemand verstehe es so, als wollte ich Geld betteln. Gib mir keins. Diese Bereiche sind nicht maßgebend. Aber in Ephesus bei den Leuten der Liebe, da waren Werke da. Die hatten Zeit und Kraft für ihren Gott. Und ich weiß, ich kenne deine Werke, deine Mühsal und dein standhaftes Ausharren. Was müssen wir in der Gemeinde, wo göttliche Liebe ist, lernen? Geduld aber ist euch Not. Nicht Experimente, nicht Kopfstände, nicht das heilige Rennen. Geduld ist euch Not, damit ihr die Verheißung wirklich erlebt und erlangen könnt. Eingebildete Erlebnisse, hochgespielte Erlebnisse, wichtig gemachte Dinge, das meint die Bibel nicht. Auch nicht verletzend. Aber Geduld ist dem Heinrich Wegner Not, damit er den Willen Gottes erkennen kann und dass sich die Verheißung Gottes in seinem Leben erfüllen kann. Da brauche ich kein frommes Theaterspiel. Geduld brauche ich. Die Möglichkeit habe ich dazu. Das will ich jetzt nicht schildern, es würde zu weit führen. Also standhaftes Ausharren hast du. Und dass du die Böse nicht zu ertragen vermagst. Was hat denn die Leute der Liebe? Was hat ihnen Gott verordnet? Ein paar Querköpfe hat er ihnen verordnet. Ich hoffe, dass es bei dir auch gemacht hat. Damit sich deine Tragfähigkeit herausstellt. Damit du genau ausloten kannst, wo die Grenzen deiner Tragfähigkeit lieben. Die Böse, die ich verordnet habe in Ephesus. Und ich weiß auch, dass deine Kraft nicht ausreicht, um sie zu tragen. Bruder, Schwester, Gott weiß, dass die Belastung, die du zu tragen hast, nicht tragen kannst. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Herr, nimm diese komischen Leute weg von mir. Herr, kannst du die nicht dahin bringen, wo der Pfeffer wächst? Oder aber, du kannst auch so beten. Herr Jesus, du hast sogar einen Judas ertragen, du hattest die Kraft dazu. Gib mir doch bitte auch die Kraft, dass ich die Schwiegermama ertragen kann. Die Schwiegertochter, die ganze Verschwägerung. Herr, dass ich die Verwandten ertragen kann. Dass ich die ertragen kann, die mich um mein Erbe betrogen haben. Das kann ich nicht, Herr Jesus, das ist so schwer. Aber bitte gib mir Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Hilf mir, zu tragen, wie du getragen hast. Was machen wir mit den schwierigen Leuten? Gehen wir zu den Brüdern und bitten sie, dass sie die wegbeten sollen? Oder brauchen wir Kraft? Der Heiland legt nie zu viel auf. Die Lasten, da komme ich noch darauf zu sprechen, die er auflegt, die sind genau abgemessen, genau abgewogen. Die entsprechen haargenau dem Zweck, den er in deinem Leben verfolgt. Um das zu akzeptieren und zu begreifen, liebe Geschwister, braucht man Glauben, bewährten Glauben, geläuterten Glauben. Durchhalte, Glaub, Geduld, Sehen wir, wie eng das zusammenhängt. Du kannst die Bösen nicht ertragen. Du brauchst Kraft. Aber Gott steht zur Verfügung. Und du hast auch die geprüft. Wie habe ich hier gelesen? Du hast auch die geprüft, welche für sich, die sich als Apostel ausgeben. Es gibt, und das habe ich erfahren, Apostel. Nicht so große Grundapostel. Aber es gibt Leute, Apostel heißt ja Beauftragter, Gesandter. Es gibt Beauftragte und Gesandte Gottes in seinem Reich. Es gibt also Apostel. Und es gibt viele möchtegern Apostel. Es gibt auch Propheten. Die haben Inspirationsgaben. Manche auch ein erleuchtetes Verständnis, genauso wie dem Daniel gesagt wurde. Das, was ich dir jetzt zeige, Daniel, das verschließt, das versiegle. Das kann man jetzt nicht verstehen. Aber später, wenn sich das alles erfüllen wird, was ich dir jetzt zeige, da werden nicht wenige, Lob und Dank, viele werden kommen. Und großes Verständnis über diese Prophetie finden. Das ist ein bisschen was anderes als Direkteingebungen. Verständnis für die gesamtprophetische Linie der Bibel und des Heilsratschlusses unseres Gottes. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben. Die sagen, der Herr hat mir beauftragt, das zu tun. Der Herr hat mir gezeigt, das zu tun. Sie meinen, Gott hat es ihnen gezeigt. Und bringen manche in Gewissenskonflikte. Und Geld kosten solche Dinge, nebenbei gesagt, auch noch. Und durch die Enttäuschungen bleiben dann auch Wunden zurück. Wie froh bin ich, in Ephesus bei den Leuten der Liebe, der göttlichen Liebe, war ein gutes, gesundes Unterscheidungsvermögen. Und dann sagt er noch so schön, um meines Namens willen hast du schwere Lasten getragen. Was dürfen die Leute der göttlichen Liebe? Lasten dürfen sie tragen. Und warum legt er die ab? Damit wir die Gelegenheit hätten, ihn unter dieser Last zu finden und ihm zu begegnen. Gott legt eine Last auf, aber er hilft, Lob und Dank. Manchmal graut es einem vor das, was man spürt, das wird mir aufgelegt und denkt nicht daran, dass mein Herr ja mit dabei ist. Eine Illustration, ein bekannter Missionar, jetzt in der Ewigkeit, hatte einmal seine Wohnstätte, seine bescheidene Hütte in der Nähe eines Flusses. Und da beobachtet er die lieben Schwarzen, wie die Steine von der einen Seite des Ufers nehmen und schleppen sie hinüber auf die andere Uferseite. Und dann kommen dort wieder welche, die packen die Steine und bringen sie wieder zurück. Dann, wenn von hier wieder welche gekommen sind, die haben die Steine aufs andere Ufer getragen. Und so ging das hin und her, tagelang ging das so hin und her. Sagt der Mann, die Neger, die sind doch dumm. Einmal hat er sich ein Herz gefasst und hat gesagt, hört einmal, warum trägt der eine die Steine über und der andere rüber? Ja, weißt du das nicht, Missionar? Dann geht doch einmal ohne so einen Stein durch die Strömung da durch. Warum haben die Steine genommen? Warum haben die sich belastet? Damit die Strömung sie nicht mitnehme. Und warum belastet Gott seine Kinder in der Endzeitströmung immer mehr? Warum sind die Lasten größer, die in der Endzeit getragen werden müssen als vorher? Warum hat Gott deinen Mann dir zur Last gemacht oder deine Frau dir zur Last gemacht oder deine Kinder dir zur Last gemacht? Oder warum hat Gott die Alten dir zur Last gemacht? Ja, damit die Strömung, die Endzeitströmung dich nicht wegreißt. Aber jetzt muss ich doch unbedingt noch zur wichtigen Sache kommen. Das alles hast du, der du in Ephesus wohnst. Aber ich merke, du weichst von der höchsten Liebe weg, ganz langsam und unmerklich. Was ist denn die höchste Liebe? nicht soll auf Erden lieber mir werden, als du, herzliebster Jesu mein. Ich gebe mein Liebstes dir her, mein alles auf Erden sei dein. Was frage ich nach irdischem mehr? Du selbst, o Herr Jesus, bist ja mein. Was ist für uns das Liebste? Das ist Jesus. Da gibt's kleine Dinge, da wird das Auto lieber, die Frau wird einem lieber, das Geld wird einem lieber. Es gibt so viele Dinge. Der Urlaub kann einem lieber werden. Bitte, ich lehre nicht, dass man nicht in Urlaub gehen soll. Manche brauchen das dringend, das weiß ich in unserer Gesellschaft. Kehre zur ersten Liebe zurück. Und jetzt gibt der Herr Jesus ein Versprechen, das will ich nicht versäumen. Das muss ich jetzt noch rauskriegen. Wer überwindet, wer in die erste Liebe zurückkehrt, wer den Heiland an die erste Stelle setzt in seinem Leben und alles, was dazwischen kommt, auf die Seite schiebt, der hat eine wunderbare Verheißung. Und die will ich jetzt noch, so viel Zeit mir zur Verfügung steht, erläutern. Wer überwindet, ja was denn? Die Rückkehr in die Liebe Gottes, dem will ich zu essen geben. Und das sollten wir gut mitnehmen heute Abend. Vom Baum des Lebens. Und den will ich jetzt für eure Augen stellen. Etwas weiter hinten sagt ja der Johannes, dass er die neue Erde gesehen hätte und den neuen Himmel. Seinen neuen Himmel und eine neue Erde. Und bis jetzt und auch noch eine Zeit lang wird die goldene Stadt, das neue Jerusalem, die Stadt, die von Abraham schon von Ferne geschaut und gesehen wurde, um deretwillen er das Nomadenleben ertrug, wahrscheinlich mit Läuse und Wanzen, ich weiß es nicht, in Zelten gewohnt hat, nicht in schönen Häusern, immer Abbruch und abrufbereit war, um deswillen, um dieser Stadt willen, die sah er. Und Johannes sieht sie. Und dann sieht er die Straßen, den Strom des Lebens, den Thron Gottes, den Thron des Lammes. Und von dort her fließt der Strom des Lebens durch die Straßen im neuen Jerusalem. Jetzt bin ich dem sehr nachgegangen, ein bisschen forschungsmäßig. Und auf dem Baum des Lebens liegt schon ein kleines Geheimnis. Es ist aus dem Urtext heraus nicht genau zu klären, ist es Einzahl oder ist es Mehrzahl. Ein Baum hat ja auch eine Bedeutung, ist schon manchmal im Zusammenhang, ich sage das aufgrund vieler Gebete und gründlicher Forschung in der Schrift. Dieser Baum, der ist so geheimnisvoll und Baum ist ja verglichen mit Mensch. Der ist wie ein Baum an die Wasserbäche der Ewigkeit gepflanzt. Und es ist dem Baum, der nicht gute Früchte bringt, die Axt schon an die Wurzel gelegt. Es gibt noch mehrere solcher Stellen. Israel ist der Feigenbaum. So gibt es mehrere. Die Zedern Libanons haben auch eine Bedeutung für Stolz, ein bisschen Erhabenheit. Das reicht alles herein, prophetisch, symbolisch gesehen, bis in unsere Zeit, aber das deute ich nur an. Aber diese Bäume, diese Überwinder, diese neue Menschheit, der neue Baum, ach, da war doch der andere Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und da ist der Baum des Lebens, der Früchte tragen sollte. Der ist an die Wasserbäche der Ewigkeit gepflanzt und hat einen Fruchtbarkeitsgrad in einem für uns unvorstellbaren Maße. Ich war schon in Gebiete, da hat man dreimal ernten können. Zweimal gibt's mehrere. Aber es gibt Gebiete, da kann man dreimal ernten. Aber zwölfmal, dieser Baum, in dem das Leben ist, und er Früchte des Lebens zu bewirken hat. Ich deute das alles nur ein klein wenig so an, dass ihr betet darüber. Es bewegt in euren Herzen. Denn solche Triebe an sich durch das Lebenswasser kommen vom Throne des Lammes und dem Throne Gottes. 12-mal Früchte. Und für wen sind die Früchte? Für die Überwinder. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben. Also da ist Luther ein bisschen daneben. Vom Holz des Lebens. Niemand muss Angst haben, dass er Holz essen muss dort. Sondern von den Früchten des Lebens. Ich sagte schon einmal Paradies. Paradies. Wie ist deine Frucht so süß? Unter deinen Lebensbäumen wird es uns sein, als ob wir träumen. Bring uns, Herr, ins Paradies. Noch eins. Und dieser Baum, der hat auch Blätter in der Offenbarung. Die erfüllen auch einen Zweck. Sie dienen zur Gesundheit. Ja, wo sind denn da Heiden, du liebe Zeit? Ist ja die neue Erde. Das neue Jerusalem ist ja auf die neue Erde gekommen. Geschwister, da müssen wir die juristischen Leit- und Beurteilslinien unseres Gottes noch ein klein wenig mehr studieren. Schon am großen weißen Thron, wo jeder vor ihm erscheinen wird. Da wurden Gerichtsakten wurden da aufgetan. Ich sag's einmal, damit wir es begreifen. Tonbänder liefen da ab. Videos liefen ab. Dein ganzes Leben wird ablaufen und wird abgespielt. Und jeder wurde verurteilt nach dem, was in diesen Gerichtsakten steht. Und jetzt diejenigen, die Böses taten, zum Gericht. Und die Gutes taten, zum Guten. Aber da war noch ein Buch. Das wollen wir genau beachten. Das Buch des Lebens. Und der Heiland sagt, es ist so wichtig, viel wichtiger als der Befreiungsdienst, dass der Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Und jeder, der dessen Name im Buch des Lebens geschrieben war, bei dem waren keine Gerichtsbücher da. Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben und kommt Lob und Dank. Nicht ins Gericht. Aber die anderen, die wurden in zwei Kategorien geteilt. Die Böses getan haben zum Gericht, aber die Gutes getan haben, sie waren beim großen Gericht, unter dem großen Gerichtsentscheid, aber ihr Name war nicht im Buch des Lebens. Die standen auf zum Leben, aber keine Überwinder. Bitte, Gott wird nie einen Menschen verdammen, wenn er nichts Böses getan hat. Gott wird nie eine böse Tat gutheißen. Das geht ganz, ganz sauber und korrekt zu. Aber ich möchte nicht zu denen gehören, die nur Gutes getan haben und doch nicht im Buch des Lebens stehen. Ich möchte, dass mein Name im Lebensbuch steht. Und die Blätter zur Gesundheit der Heiden werden von denjenigen, die Zutritt haben zum Baum des Lebens, herausgetragen vom neuen Jerusalem, dahin, wo Heiden durch das Gericht nicht in die ewige Verdammnis gegangen sind. Bitte, es bleibt dabei, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer das Leben Jesu Christi hat, kommt nicht ins Gericht und die anderen kommen ins Gericht. Aber wer Gutes getan hat, der hat eine weitere Lebensmöglichkeit. Und diese Leute, die werden vom neuen Jerusalem betraut werden. Die Blätter dienen zum Heil, Gesundheit, Heil wird hinausgetragen dorthin. Es ist wichtig, dass wir das ein klein wenig beachten, wie das ewige Gericht abläuft. Ich habe halt immer gedacht, nur die ganz, ganz Frommen, die kommen da alle gemeinsam in einen Himmel. Ich habe keinen Unterschied gesehen zwischen Überwinder und die Verlorenen, die sind alle verloren, heute weiß ich. Ob auch jemand kämpft, eine Krone kriegt er nicht, er geht nicht verloren. Aber eine Krone kriegt nur der richtigen Weise kämpft. Nur wer bewährt ist. Es gibt Aufgaben und Funktionen auf der neuen Erde, im neuen Jerusalem. Und das neue Jerusalem wird nicht mehr im Himmel sein, sondern auf der neuen Erde. Und Gott ist jetzt an der Arbeit. Dazu brauchen wir die lokalen Gemeinden, Städten wie diese, dass Überwinder zubereitet werden, dass sie berechtigt sind, zum Lebensbaum zu treten. Amen.
Ins Lebensbuch geschrieben hat der Herr auf meinen Namen. Kein Zweifel plagt mich, keine Furcht, ich bin von Gottes Samen. Stand ich in dem Sünderbuch mit schwarzer Schrift verzeichnet, doch Jesu Blut durchstrich die Schrift, in seine Hand mich zeichnet. Dunkelheit verschwunden. Ich weiß, mein Name steht, er steht geschrieben da. Es mögen Kinder dieser Welt nach Menschengunst noch streben, doch ich bin froh, mein Name steht jetzt in dem Buch des Lebens. Ich weiß, mein Name.